SRF 1
SRF 1
Willkommen zur schnabelweiten Mundart-Sendung hier bei SRF 1. Marietta Tomaschett am Mikrofon und heute geht es um so Sachen wie das Aftermoos, der Benzenbrühl und das Tälegrini. Gemeint sind witzige, interessante, seltsame Namen und Geschichten rund um Feuchtgebiete, nicht zum Verwechseln mit Feuchtgebieten, die literarisch Interessierte jetzt vielleicht meinen. Feuchtgebiete, das ist ja ein erotischer Roman von der Autorin Charlotte Roach, die vor ein paar Jahren viel zu reden hat. Gemeint sind bei uns die echten Feuchtgebiete, also Sumpfgebiete und Moorgebiete oder überhaupt Landschaften, die am Wasser liegen. An solchen Feuchtgebieten kommt mein Redaktionskollege Reto Scherer die Woche nämlich überall vorbei auf seiner Fahrt mit dem E-Bike vom Berner Oberland bis auf Zürich. Der Natur auf der Spur, Reise mit Rücksicht auf Natur, das ist das Motto von dieser Velo-Wanderwoche quer Feldeis. Und jetzt in der Schnabelweis geht es eben um Flur nehmen, um Familien nehmen und um Mundartgeschichten, die mit Feuchtgebieten zu tun haben. Auf der ersten Etappe am Montag zum Beispiel zwischen dem Gantrischgebiet und Steffisburg im Berner Oberland ist der Reto Scherer am Aftermoos und an den Mieschern vorbeigekommen. Unser Mundartredakteur und Namensspezialist Markus Gasser.
Ja, wir haben Namen wie Moos, Miesch, Ried, Schlatt, Mur, Binz, Liege, Rohr. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Flurnamen das es gibt, die auf ein Feuchtgebiet hinweisen. Daran sieht man noch, wie verbreitet das nasse und tiefgründige Boden in unserer Kulturlandschaft eigentlich ist. Gut, heute sind viele von diesen Sumpfnamen bestes Kulturland, weil Moor- und Sumpfgebiete sind jahrzehntelang, jahrhundertelang entwässert worden. Viele erinnern heute nur noch den Flurnamen daran, dass hier einmal ein Feuchtgebiet war. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Grosse Moos im Seeland zwischen Murtensee und Bielersee. Das ist ein Gebiet, das im Laufe des 17. Jahrhunderts immer mehr versumpft ist und dann mit den grossen Jura-Gewässerkorrektionen im 19. und 20. Jahrhundert ist das Gebiet dann trockengelegt worden. Und heute ist es eines der grössten Gemüseanbaugebiete der Schweiz. Nur noch der Name «Grosses Moos» erinnert daran, dass hier einmal ein grosser Sumpf war. Das Hauptwort für ein Feuchtgebiet ist genau das Wort in unseren Mundarten, Moos. Zwischen dem Gantrisch und Steffisburg zum Beispiel ist der Reto Scherer an Dutzenden von so Moosnamen vorbeigefahren. Schon beim Gurnigelbad, wo er gestartet ist am Montagmorgen, hat es ein Steigmoos, das ist wörtlich ein Sumpfgebiet, an einem Steig oder eben Steig, also das heisst bei einem Steilhang oder bei einem steilen Wegstück. Weiter am Weg sind sie dann an einem Grundmoos vorbeigekommen, also wörtlich an einem Sumpfgebiet im Grund, in der Ebenjunge. Und zurück ins Berg hat es ein Frohmoos. Frohmoos, das hat jetzt nichts mit Glück und Fröhlichkeit zu tun, sondern das ist ein ehemaliges Herrengut. Althochdeutsch «froh» bedeutet «Herr». Der Frondienst, das kommt auch von dort. Ein Frondienst ist eigentlich ein Frohdienst, ein Herrendienst, ein Dienst am Herr. In Wattenwil im Gürbental liegen kurz hintereinander das Aftermoos, das Breitmoos, das Rohrmoos, das Längmoos und dann noch die Moosmatt. Klar, das Wattenwil das liegt in der Schwemmebene der Gürbe und dort ist es natürlich grundsätzlich sumpfig. Aftermoos übrigens, das bedeutet nichts Anrüchiges, das heisst einfach das Hingermoos oder das andere Moos oder das ähnere Moos. Weil After ist ein altes Wort für neben, nach oder hinter. Das wird schon seit Jahrhunderten in der Mundart nicht mehr gebraucht, aber zum Teil ist es eben neue Flurnamen erhalten geblieben. In den Flurnamen wird normalerweise nicht zwischen Sumpf und Moor unterschieden. Obwohl das unterschiedliche Arten von Feuchtgebieten sind. Das eine, das Moor, hat eine spezielle Vegetation. Dort bildet sich aus abgestorbenen Pflanzenresten mit der Zeit Torf. Und das andere, der Sumpf, das ist einfach ein tiefgründiger, eben sumpfiger Boden, wo sich viel Wasser staut, wo aber manchmal auch austrocknen kann. Unterschieden wird sprachlich aber zwischen Moos und Miesch. Aber bei diesen zwei Wörtern ist im Laufe der Sprachgeschichte ein bisschen etwas durcheinandergekommen. In der modernen Mundart meint Moos eine Pflanze, die grünen Bölsterli, die auf dem feuchten Boden oder an den Bäumen wachsen. Das alte Mundartwort für diese Pflanzen ist aber Miesch. Mittelhochdeutsch Mies. Und von dem kommt zum Beispiel auch der Hof- und Flurname Mieschere, der am Weg von unseren Radio-Velowanderern liegt. Dafür war Moos früher das Wort für einen Sumpf oder für ein Moorgebiet. Also in diesem Wortfeld hat es Verschiebungen gegeben. Früher hat man der Pflanze Miesch gesagt, heute Moos. Früher hat man im Sumpfgebiet Moos gesagt. Heute braucht man dafür das ursprünglich niederdeutsche Wort Moor. Bei den Flurnamen muss man immer an die alte Bedeutung denken. Moosmatt, das bedeutet also wörtlich nicht, dass es dort viele Moospflanzen hat, sondern in erster Linie, dass es eine sumpfige Matte ist.
So viel Sumpfgebiet in unseren Flurnamen, wer hätte das gedacht? Ein Moos meint also ursprünglich ein Sumpfgebiet oder ein Moorgebiet. Von diesen Hochmoor gibt es auch heute noch ein paar wenige in der Schweiz. Und in solchen einsamen Moorgebieten spielen immer wieder alte Sagen und schaurige Geschichten. Da verschwinden Menschen auf unerklärliche Art und Weise und aus Nebelschwaden werden in den Fantasien Geister. Eine von diesen Sagen spielt in einem früheren Moorgebiet vom Freiburger Sensenland. Die Sage heisst «Z'Tälegrini» und die hören wir uns dann nachher an. Aber der Seisler Dialekt hat ein paar Stolpersteine, die wir vorher aus dem Weg räumen. Ich habe mit Markus Gasser die wichtigsten Sprachfragen im Voraus geklärt und ihn als erstes gefragt, ob der Titel von dieser Sage, «Z'Tälegrini», etwas bedeutet.
Ja, der bedeutet etwas. Das ist der Übername von einer Frau. Und auch der Übername bedeutet etwas. Eine Grini, das ist eine klagende Frau, eine heulende Frau, eine, die grinet. Warum sie das macht, das hören wir dann nachher in dieser Sage oder in dieser Geschichte. Und ein Täle, das ist wörtlich ein Föhren, aber hier in der Geschichte ist die Täle ein Flurname. Also das Tälegrini, das ist das Grini aus der Täle, also die in der Täle gewohnt hat.
Gut, ich habe die Geschichte schon voran gelost. Da hat es ein paar Wörter, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, gehen die Buben im Austagen in die Täle fröschnen. Fröschnen nehme ich an, heisst Frösch fangen. Aber was ist Austagen?
Fröschnen, das ist richtig, jawohl, das ist Fröschfond. Die Frösche, die hat man früher gefangen und der Restaurant und Hotel verkauft und so ein bisschen etwas können dazu verdienen. Und jetzt eben Austagen, das ist ein altes schweizerdeutsches Wort für Frühling. Wird kaum noch gebraucht heute. Haustage oder Austage, hat man gesagt. Woher das Wort kommt, ist nicht ganz klar und das braucht jetzt da viel zu viel Erklärung. Aber eben, es bedeutet Frühling, also die Buben, die sind im Frühling frisch vor.
Macht Sinn. Dann heisst es in der Geschichte, die Erwachsenen haben die dürre Streu in die Tücher gepackt und auf eine Dummer geladen. Was ist ein Dummer?
Ein Dummer, ja, es ist auf jeden Fall nichts Dummes, sondern es ist ein zweirädriger Anhänger oder Karre. Ein Wort, das es nur ganz im Westen von Bern gibt und im Freiburgischen gibt. Und das kommt aus dem Französischen, darum eben noch so weit westlich. Ein Tombereau ist im Französischen ein zweirädriger Bretterkarren. Und das ist dann verschliffen worden zu Dummer. Und Streu übrigens ist in dem Fall von dieser Geschichte also nicht Stroh, sondern es ist Riedgras oder Sumpfgras gemeint, wo man eben in diesem Sumpfgebiet Täle geschnitten und getrocknet hat und dann als Einstreusel im Stall gebraucht hat.
Dann, Markus, haben wir noch das Verb «steuen». Die Frau in dieser Geschichte, die Tälegrini, tut damals «umhisteuen». Was ist das?
Das ist «geistern», «umeinander geistern». «Umhisteuen» oder «umhisteuen» heisst im Seisler-Dialekt «umeinander geistern».
Gut, wir verraten an dieser Stelle natürlich noch nicht, warum sie umgeistern. Später wird in diesem Sumpfgebiet geschaffen. Es werden Tollgräben aufgetan und Grotzen auf Würzen gefunden.
Ja. Grotzen, das sind verkrüppelte Tändli oder einfach dürre Äste. Und Würzen sind Wurzeln, das versteht man vielleicht noch. Und die haben sie eben in diesen Tollgräben ausgegraben. Und ein Tollgraben, das ist ein zugedeckter Graben, wo das Wasser drin abgeflossen ist.
Gut, also dann würde ich jetzt sagen, sind wir vorbereitet, um wenigstens die wichtigsten Wörter in dieser Sage «Tälegrini» können verstehen. Es liest der Freiburger Idiotikon, Redaktor und Kollege von Markus Gasser, Christian Schmutz.
«Tälegrini». Im Oberland, wo hier zwischen Plafeyo und Plassau bist, da früher ein gruseliges Moos gsi. Dort dadurch ist ein Bächli gelaufen und in das Bächli sind ein Haufen Nebengräben reingekommen. In dem Moos war da Menge Töfer gelunten, was die Buben im Austagen sie fröschne. Im Sommer hat die Plötschner in den Dälen Kabis, Rebarbera und Rüebli gepflanzt und gegen Herbst haben sie die Almenplätze gemäht. Wenn die Streue dürrig war, hieß es auch mit Eschentüchern draus tragen und gegen um die Elenbrückli auf einen Dummer geladen. Im Herbst sind auch riesige Gies drin rumgelaufen, die am liebsten an weh in den Pflanzplätzen geschnauset haben. In den Dälen ist es, als lange als jemand im Absöhnen, ging ein bisschen furchtlich gsi. Man hat fast alle Abende als Lichtli gesehen, den Wuren angehen. Hier und da hat es aufgezündet, dann ist es flink umgelöscht. So weit vorne, als sie die äutersten Männer hier besöhnen mögen, ist es auch so gsi. Dann haben die Leute alle gesehen, das Dälengreine tue aber um in Steuern. Und dann haben sie an anderen die Geschichte von dem Ungeheuer verzeugt. Eben, da ist ja früher als Mal dahinter in den Dälen gegen Stahle Anni in einem kleinen Hütli als Fraueli daheim gsi. Es ist von einem Ort hergezögelt und die Leute haben das Dälengreine gesehen. Als Mal ist das Fraueli immer auch grüseli ungefährlich gekommen. Es hat auch als Kindli bekommen. Aber das hätte niemand wissen sollen, weil es sich sonst geschämt hätte. Und was macht das Fraueli mit dem Kind? Am Abend geht es und bänkelt es in eine Glunte. Gleich darauf ist das Dälengreine gestorben, aber es ist nicht in den Himmel gekommen. Es musste auf der Welt bleiben und an den Abenden zünden, um zu gucken, ob es etwa das Kindli um mich finde. Die Jahre nachher als Mal hat die Oberschrötler das Dälenmoos trainieren. Was die Arbeiter die Taugräben getroffen haben, so haben sie immer allerlei Grotzen und Würze gefunden. Auf das Mal sieht ihnen das paar ganz weisse Knöcheln. Und da ist mir sofort die Geschichte vom Dälengreine in den Sinn gekommen. Er nimmt die Bindeln, bringt sie auf den Kühlhof und hat sie dort vergrabt. Zeitnah merkt man nichts mehr vom Dälengreine.
Die Venus von Bümplitz geht durch die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas. So unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheuch und brav wie Schaf, schön föhnfrisiert, kommen die Ubentänzung nach. Und die Spargel wachsen in Blut, jung morgen. Die Sonne kommt, es wird langsam warm. Sie hat mehr als 100 Kinder. Und jeden Frühling gibt es Neues. Hat Kirchen, Fenster, Augen auf. Und macht sie dazu bei jedem Kuss. Und wenn sie lachen, werden Berge zu Staub. Und jedes Zeichen lädt ihr Herz mit weich. Die Venus von Bümplitz ist schön.
Schlag mir mein Herz in die Haus, wo ich seh.
schön wie ein Feuer in der Nacht, wie eine Rose im Schnee. Gang doch ein bisschen der Aare an. Der schöne, schöne, schöne grünen Aare an. Der Aare an. Schau mit Velöle, Velöle. Mit diesen Velo, der schöne, schöne grünen Aare an. Der Aare an. Gang doch ein bisschen der Aare an. Wellenbrettle, tue Wellenbrettle auf der Aarewelle. Gang doch noch ein bisschen der Aare an. Der schöne, schöne, grüne Aare an. Der Aare an. Und Urlauben, tue Urlauben unter den Lauben. Dann gehen sie auch noch ein bisschen der Aare an. Der schöne, schöne, grüne Aare an, der Aare an. Schau mal, wie die Hündler hündeln mit ihren Hunden. Der schöne, schöne, grüne Aare an. Die Gynäkologen joggen mit ihren Docken der Aare an. Treffen sie die Hunde vom Gerichtspräsidenten und zusammen jagen sie Enten. Der schöne, schöne, schöne grüne Aare an. Der Aare an. Von Bern auf Thun. Von Thun auf Bern. Der Aare an. Und die Aare geht ins Meer. Im Tierpark hat es mehr Säule. Noch mehr, mehr Säule. Noch mehr, mehr Säule. Gang doch ein bisschen der Aare an. Der schöne, schöne, grüne Aare an. Der Aare an.
Stiller Hase und Aare. Und vorher Patent Osner und Venus von Pümplitz gehört in der Mundart-Sendung Schnabelweit. Da bei SRF 1 heute mit Geschichten und nehmen rund ums Thema Sumpfgebiet und Feuchtgebiet im Zusammenhang mit der Velowanderung Querfeld 1 die ganze Woche da bei SRF 1. Auch unsere Fachleute vom Schweizerdeutschen Wörterbuch haben das Thema zum Anlass genommen, Familiennamen zu erklären, die mit Feuchtgebiet zu tun haben. Der Idiotikon-Redaktor Matthias Friedli zum Beispiel hat sich den Familiennamen Frösch vorgenommen. Nach dem Namen gefragt haben die Verena Grossenbacher und Marianne Gäwi Frösch. Beide schreiben, dass der Name aus Zofingen kommt. Ob das stimmt? Mit Matthias Friedli geredet hat mein Moderationskollege Michael Brunner.
Hat der Name Frösch, Matthias Friedli vom Idiotikon vom Schweizerdeutschen Wörterbuch, hat der Name Frösch tatsächlich etwas mit Moor und Sumpf zu tun?
Ja, man könnte es eigentlich vermuten, wenn man im schweizerischen Idiotikon unter Frösch nachschaut. Im ersten Band von 1885 kann man nämlich nachlesen, dass die Bezeichnung Frösch als Spottname für Einwohner von Ortschaften gebraucht wird, die in der Nähe von eben solchen Sümpfen liegen. Der Übername gibt es auch heute noch. Zum Beispiel werden die Einwohner von Herchingen, Solothurn als Frösch bezeichnet, ebenso die Einwohner von Büebliken im Aargau. Von den Büebliken weiss man, dass sie früher im Frühling in Bach und Sumpf Frösch gesammelt haben und die auf Baden in Hotel geliefert haben. Wegen dem werden die Büebliken von ihren Nachbarn, den Wollenschweiler, als Frösch bezeichnet.
Und heisst das jetzt, dass zum Beispiel bei einem bestimmten Büebliker der Übername zum Familienname geworden ist?
Ja, das könnte man meinen, das wäre möglich, aber tatsächlich ist das in diesem Fall nicht so. Der Familienname Frösch ist in der Schweiz nur gerade an einem Ort alt eingesessen, nämlich in Zofingen im Aargau. Also genau dort, wo unsere Hörerinnen verorten, die danach fragen. Aber den Zofinger, denen sagt man eben nicht Frösch. Die Familie Frösch von Zofingen, die ist aus Deutschland eingewandert. Das Familiennamenbuch der Schweiz gibt an, dass 1630 in der Stadt Zofingen ein Frösch eingebürgert worden ist, der von Deutschland hergekommen ist. Von wo genau, dem bin ich nicht nach. Der Name Frosch ist aber in Deutschland vor allem im süd- und mitteldeutschen Raum verbreitet.
Und was ist jetzt die Erklärung in diesem Fall für den Familiennamen Frösch?
Ja, man kann meistens davon ausgehen, dass der Frosch als Übername gebraucht worden ist für einen Menschen, der ähnliche Eigenschaften hatte wie das Tier. Der erste Namensträger hatte also einen hüpfenden, springenden Gang gehabt oder vielleicht auch Glubschaugen. Dieser Übername ist dann zum Familiennamen geworden. Das Familiennamenwörterbuch von Deutschland gibt neben deren Erklärung an, dass in Einzelfällen der Familienname Frosch von einer Wohnstättenbezeichnung kommt. Es gibt zum Beispiel in Mainz, in Freiburg oder in Frankfurt mehrere Häuser, die zum Frosch oder einfach Frosch heissen. Und entsprechend haben die Bewohner von diesen Häusern den Familiennamen Frosch bekommen. Weil ich jetzt nicht genau weiss, woher der erste Frosch von Zofingen gekommen ist, ist auch nicht ganz klar, welche Deutung die richtige ist. Also ob Frösch ursprünglich ein Übername oder ein Wohnstättenname war.
Aber jetzt haben wir ja hauptsächlich von Frosch in Deutschland geredet, aber der Schweizer Name Frösch, ist das Zufall?
Nein, ist es nicht. Die ursprüngliche schweizerische Lautung vor Tierbezeichnung ist Frösch mit Ö. Und darum hat man bei Einbürgerung in Zofingen 1630 aus dem deutschen Frosch einen Frösch gemacht. Aber ob jetzt Frösch oder Frosch, das spielt bei Namensgebung keine Rolle.
Sagst nicht gut. verschwört, das hätt ich gern nicht. Dass kein anderer Mensch gibt für ihn. Willst du es denn glauben oder nicht? Oh, entscheidest du fürs Licht oder bleibst du?
Sandra Ribstein und stehen auf. SRF Verkehrsinfo A1 St. Gallen Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Spreitenbach. Stau, vorausgegangener Unfall, Zeitverlust beträgt ca. eine Stunde. Das ist Mundartsendung Schnabelweit am 9:30 an dem Donnerstagabend, heute mit Geschichten und Nehmen rund um Sumpf- und Moorgebiet. Auf dem Weg vom Gantrischgebiet bis zu uns ins Radiostudio Zürich ist der Reto Scherer auf seinem E-Bike in der Mittwoch-Etappe vom hintersten Emmital bis ins Luzerner Entlebuch gefahren, hinten um sozusagen über Sörenberg auf Schöpfen. In diesem Gebiet gibt es noch richtige Hochmoor und das sieht man auch in den Flurnehmen, die es dort hat, sagt unser Namensspezialist Markus Gasser.
Es fängt gerade hinter im Kemmeri-Bodenbad schon an, nach der Kantonsgrenze zum Luzernischen. Dort heisst es Schönisei und ein bisschen weiter Richtung Sörenberg heisst es Sümmerungsalp Waglisei. Mit dem Waglisei-Knubbel und dem Waglisei-Boden. Was sind denn das für Eier, fragt man sich. Keine Hühnereier auf jeden Fall, weil Ei ist die mundartliche Form von Au. Man sagt dem Entrundung, wenn aus Au Ei wird. Und auch, das meint Land am Wasser, kann auch Inseln bedeuten oder Gelände an einem Bach oder Gelände zwischen Bäch gelegen. Auch oder ei kommt in unzähligen Flurnamen vor bei uns. Das Wort geht auf Mittelhochdeutsch «auwe» zurück, ist verwandt mit Latinisch «aqua», Wasser, und mit dem althochdeutschen Wort «aha», wo Fluss bedeutet. Und «schöne Sei», so heisst es gerade an mehreren Orten zwischen Kemmeri-Bodenbad und Flüeli. Und dieser Name bezieht sich vielleicht auf schön gelegene, gute Grundstücke an der Emme bzw. an der Waldemme. Darum eben «schöne Sei». Aber vielleicht heisst es so, weil die Grundstücke einmal jemandem gehört haben mit dem Familiennamen «Schöni». Der ist nämlich in der Gegend alt eingesessen. Der zweite ähnliche Name, Waglisei, der ganz nahe bei der Schöne Sei liegt, der geht nämlich sicher auf einen Personennamen Wagli zurück. Vielleicht war Wagli ein Übername für jemanden, für einen Gwackli oder so. Oder es ist die Abkürzung von einem Vornamen. Ein bisschen weiter gegen Sörenberg kommt dann der Berghof Südl mit dem Südlgraben, der Südlhöhe und dem Südlmoos. Auch wieder ein Name, der auf ein Sumpfungsgebiet hinweist. Das Wort Südl ist verwandt mit dem Verb Sudle. Südl bedeutet eigentlich Gülle, Abfall, aber bei Flurnamen meint es Morast, Sumpf. So gesehen ist Südlmoos eigentlich ein Pleonasmus, also eine Verdopplung, weil beide Wortteile Südl und Moos bedeuten Sumpf. Und dann kommen die Velowanderer bei Sörenberg vorbei und auch der Dorfname Sörenberg hat mit Wasser zu tun. Schweizerdeutsch Sore, Söre, bedeutet nämlich schwache Wasserader, Bächlein, das bald fließt und bald versickert. Wie die Namenforscherin Erika Waser im Entlebucher Namenbuch sehr schön, fast poetisch schreibt. Das alte Adjektiv Sor, das da drin steckt, bedeutet eigentlich trocken. Der Sörenberg ist also ein Gebiet, das je nach Witterung und Jahreszeit kann extrem trocken sein oder dann eben auch extrem sumpfig und nass. Dass gerade diese Gegend hier so voll ist mit sättigen Flurnamen, das ist kein Zufall. Zwischen Schrattenflur und Brienzer Rothorn liegt eines der grössten Gebiete der Schweiz, was noch Hochmoor hat. Und weil man früher jedem Sumpf oder Moorgebiet Moos gesagt hat, ist Moos eines der häufigsten Grundwörter für Flurnamen in dieser Gegend. Auch weiter talauswärts, Richtung Schüpfen, findet man die. Da gibt es ein Lochmösli, ein Brückmoos, ein Schwandmösli, nochmal eine schöne Seile, ein Schindmoos, ein Rohrigmoos und so weiter.
Wenn Sie das mit dem Hochmoor interessiert, gehen Sie schauen auf unserer Internetseite auf srf1.ch, wo Sie wunderbare Bilder und Informationen darüber finden. Sie finden auch einen Link auf die Sendung «Doppelpunkt», wo vorgestern von seinem Reichtum und der Verletzlichkeit von Hochmoor erzählt hat. Hier in der Schnabelweide geht es weiter mit Flurnehmen, die mit Sumpf und Moorgebiet zu tun haben. Im Speziellen schauen wir uns jetzt Nehmen an, die auf Pflanzen zurückgehen, die am Wasser oder an einem sumpfige Gelände wachsen, so wie Binz, Schlatt, Schachen, Rohr oder Ried.
Riednamen gibt es überall in der Deutschschweiz. Nur weiss man bei denen nie so richtig, ob eine Rodung oder ein Sumpfgebiet gemeint ist. Ried kann nämlich beides bedeuten, weil schon im Althochdeutschen, also vor über 1000 Jahren, das Wort Riot beides meinen konnte. Rodung oder Sumpfgebiet. Im Fall vom Namen Kriegsried zu Wattenwil, wo unsere Velowanderer am Montag vorbeikommen sind, da ist es klar, das Kriegsried, das liegt im Gürbental, am Rand der Schwemmebene der Gürben, und darum ist hier mit Ried Zumpfpflanzen gemeint, also Riedgras oder Schilf, wo auf diesem tiefen Boden eben wächst. Und Kriegsried heisst es entweder, weil es um das Stück Land einmal einen Rechtsstreit gegeben hat, also vielleicht kein richtiger Krieg, aber irgendein Händel, oder weil das Gebiet einmal jemandem gehört hat, wo Krieg heisst. Das ist ein Familienname, der im Bernbiet weit verbreitet ist. Ähnlich wie Riednamen gehen Rohrnamen auf eine Sumpfpflanze zurück, nämlich auf Pflanzen mit einem Rohrstängel. Und das ist in der Regel Schilf. Im Entlebuch gibt es ein Rohrigmoos und ein Rohrmoos, beides eindeutige Sumpfnamen. Ein Moos, das ist ein Sumpf- oder Moorgebiet, wo eben Rohr drauf wächst. So Rohrnamen gibt es fast überall in der Deutschschweiz. Auch bei den Ortsnamen, zum Beispiel Rohr im Kanton Solothurn oder Rohrbachgraben oder Welscherrohr. Eine andere Art von Sumpfpflanzen ist die Binse. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Riedgras. Auch die trifft man in Flurnamen an. Zum Beispiel gibt es bei Altwies zwischen dem Baldecker und dem Halwilersee, oder Altmiss, wie man dort sagt, eine Flur, die Binz heisst. Und Binz ist das schweizerdeutsche Wort für Binse. Ein bisschen weiter unten, gerade hinter dem Schloss Halwil, liegt am Abach ein grosses Gebiet im Schlatt. Schlatt ist ohne weit verbreiteten Flurname und kann zwei Sprachwurzeln haben. Entweder ist ein Schlatt eine Bodensenkung oder eine grossblättrige Sumpfpflanze. Gut, Sumpfgebiet, Sumpfpflanze und Bodenvertiefung, das fällt ja häufig zusammen. Und im Fall von diesem Schlattgebiet bei Halwil ist auf jeden Fall klar, dass ein Sumpfland gemeint ist. Noch heute hat es im Schlattwald richtige Sumpflöcher. Noch weiter bachab, direkt an der Aare zwischen Aarau und Wildegg, liegen nebenan ganz viele Flurnamen mit dem Grundwort Schachen. Der Lehenschachen, der Rohrerschachen, das Aarschachli, der Geissenschachen, der Bündenschachen, der Martilo-Schachen, der Fahrschachen und der Giessenschachen. Schachen ist hier auf beiden Seiten der Aare das wichtigste Grundwort für Flurbezeichnungen. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Ein Schachen bezeichnet ein Wäldli am Wasser oder ein Flussufer mit Gestrüpp und Büsch. Die Aare ist in diesem Abschnitt zwar schon lange kanalisiert, von Sumpf und Gestrüpp ist also nicht mehr viel rum, aber diese Flurnamen, die erinnern noch daran. Der Bündenschachen heisst so, weil es hier Bünden hat oder hat, dass sie eingehagete private Grundstücke. Der Martilo-Schachen, der muss einmal einen Marti gehört haben, der ein Wäldli hatte. Ein Loh, das ist ein kleines Wäldli. Wörtlich ist das also der Schachen beim Wäldli vom Marti. Und beim Fahrschachen schliesslich, da muss es einmal eine Fähre über die Aare haben. Ein Fahr eben, so sagt man in der Mundart, in einer seichten Stelle oder in einer Stelle, die eine Fähre hat.
Flurnamen von Feuchtgebiet, Sumpf- und Moorgebiet faszinieren auch Kinder, weil man so schön können mit Schlamm und Wasser spielen. Einer, der besondere Kindheitserinnerung hat an eine Wassergeschichte, das ist der Aargauer Schriftsteller Andreas Neser. Seine Mundartgeschichte, die er aus der Erinnerung geschrieben hat, die heisst «Eine Schuhe voll». Und die hören wir jetzt, gelesen vom Autor selber.
«Wenn ich hätte dürfen, dann hätte ich. Hässig genug bin ich gewesen. Geflucht hätte ich und nicht zusammengeschissen. Dass er verflumerte Löli sei, hätte ich ihm gesagt. Aber ich habe nicht dürfen. Vielleicht war es besser gewesen, dass ich nichts gesagt habe. Der Steff war mehr wie der zwei Köpfe grösser gewesen. Ein Kunstturner, der schon den Handstand drücken konnte. Also habe ich halt nichts gesagt und bin abgezottelt, der Schlosshocker ab. Bei jedem Schritt hat es glutschelt unten nur. Daheim ist es rassig gegangen. Das pfledernasse Kombi musste ich in der Garage müssen abziehen, die Hosen und die Unterhosen auch, und dann ab ins Nest. Zur Nacht habe ich keins bekommen. Ich habe es genau gewusst, hat die Mutter gesagt, dass ich nicht hätte dürfen aufs Schloss suchen. Jetzt musst du es halt auf die Art lehren, hat sie gesagt und die Tür zugetan. Verflumerte Löli, habe ich gedacht. Nur weil ich der Kleinste war von allen, hat er gesagt, ich soll es doch probieren. Der Steff mit den grossen Röhren. Selber hat er nicht getraut, der Hösi. Aber der Kleinste aufs Eis schicken. Der Weiher war nur eine rechte Glunke. Das Wasser gefroren bis an den Rand. Ich habe zuerst probiert, ob es träge. Dann habe ich es gewogt. In kleinen Schritt auf die Mitte zu. Als ich schon fast dran war, hat der Steff mit dem Stiefel aufs Eis geprätscht, gestampft vom Rand aus, wie blöd. Und der Einzige, der den Mut hatte, rüberzulaufen, ist mitten im Weiher durchs Eis runtergefallen. Bis zum Bauch im kalten Wasser gestanden. Ich habe zuerst gar nicht mehr geschnauft und dann so fest, dass es richtig gedampft hat. Eisige Nebel hat es um mich herum gegeben. Es hat mich nicht verwundert, wenn ich auf der Stelle verfroren wäre. Wie sie gelacht haben, wo ich rausgekräsmet bin. Nicht nur der Steff. Krümmt haben sie sich, giggelt und giebset vor Schadenfreude. Ich habe tropft und geschlottert wie ein Schlosshund. Einfach dort gestanden bin ich und habe sie angeschaut. Zuletzt der Steff. Dann habe ich die Stiefel ausgeleert und wieder angelegt. Bei was gisch, was hast du Hocker ab? Als ich daheim im Bett gelegen bin, und gegessen, zu oben um 4:30 bin ich ganz steif geworden. Ein schwerer, lebiger Mocken Eis. Und ich bin sicher gewesen, es dauert nie mehr im Rinn.
Eine Schuhe voll heisst die Geschichte von Andreas Neser, geschrieben und gelesen im Aargauer Dialekt vom Rudertal, wo der Andreas Neser herkommt.
Thank you.
Spahn und Lauen See. Passt natürlich wie das Tüpfchen von mir in unsere Mundart-Sendung Schnabelweit hier bei SRF 1. Wir begleiten in dieser Sendung unsere Velowanderer von Querfeld 1 mit Namen und Geschichten. Heute übernachtet Reto Scherer mit seinem Team zu Lenzburg. Morgen ist dann die letzte Etappe von Lenzburg bis zu uns ins Radiostudio Zürich angesagt. Und auf dieser letzten Etappe fahren sie an Gebiet vorbei mit ganz speziellen Namen. Egelmoos, Benzbrühl, oder Turpeloch zum Beispiel. Auch das sind Flurnamen, die mit Sumpfgebiet zu tun haben oder mit Moorlandschaften. Wir hören nochmal den Markus Gasser, der diese Namen erklärt.
Das Erste, was mir bei dieser Etappe aufgefallen ist, ist das Egelmoos zu Mellingen. So heisst der Matten in der Nähe der Rüss. Und es ist klar, das ist der Name von einem Feuchtgebiet, weil ein Moos, das ist ein Sumpfgebiet. Und Egel oder Egel, das ist der Blutegel, eine Wurmart, die bei uns in Weiher und Sümpf lebt und wo man ja früher bekanntlich gebraucht hat zum Schröpfen. Weil diese Blutzuge hat man sie für die Behandlung von gewissen Krankheiten an die Haut gesetzt, dass sie das schlechte Blut raussaugen. Als einheimischer Parasit steckt der Egel oder Ägel in vielen Flurnamen, zum Beispiel im Namen Eglisee zu Basel, was heute lustigerweise eine Badi hat, aber eine ohne Egel. Beim Flurnamen Tägerhardt ist der Bezug zu Sumpfgebiet schon ein bisschen weniger offensichtlich. Tägerhardt heisst ein Gebiet an der Limmat zwischen Wettigen und Würenlos. Der Wortteil Täger gibt es zu Hunderten im ganzen alemannischen und bayerischen Raum, zum Beispiel in den Ortsnamen Degersheim im Toggenburg oder beim Tegernsee in Bayern oder eben auch in Flurnamen wie Tägermoos, Tägermatt oder Tägerhardt. Das Bestimmungswort Täger kommt aus Althochdeutsch Tägar und Germanisch Tigra, wo kompakt bedeutet, dicht. Bezogen auf Flurnamen bedeutet Täger lehmiger, feuchter Boden von dichter Konsistenz. Hart im Wort Tägerhardt ist ein altes Wort für Wald, meistens ein Luckenwald, der früher auch als Weid gebraucht worden ist. Also Tägerhardt bedeutet wörtlich Wald auf lehmigem, nassem Boden. Hingerwürenlos geht es an den Nassächer und am Weiheracher vorbei und auch überall Flurnamen, die auf Feuchtgebiet hinweisen. Und das Ottelfingen, auf dem Gelände vom heutigen Golfplatz, heisst ein Stück Land Benzenbrühl. Hier hat nicht etwa einmal ein Benz müssen brühlen, sondern das ist ein Brühl, der einem Benz gehört hat. Benz ist die Kurzform vom Vornamen Benedikt oder Bernhard. Und ein Brühl ist eine wasserreiche Matte. Brühl ist ein ganz besonderes altes Wort. Es kommt aus dem keltischen Wort Progilos, das ein eingehagetes, feuchtes Gelände bezeichnet hat. Tatsächlich liegt der Benzenbrühl in einer Senke am Furtbach und der Golfplatz hat statt Sandlöcher ganz viele Wasserlöcher als Fallen für die Golfbälle. Gerade hinter dem Golfplatz, schon in der Gemeinde Buchs, Zürich, liegt der Flur mit einem anderen interessanten Namen: Turpeloch. Und das ist jetzt ein eindeutiger Hinweis, dass es an dieser Stelle nicht nur sumpfig ist, sondern dass hier einmal eine Moorlandschaft war. Auf der Karte vom Bund, wo alle heutigen Moore darauf eingezeichnet sind, ist das Gebiet nicht angegeben, aber es muss einmal ein Moor gewesen sein, weil die echten Hochmoore Dorf haben, die aus Pflanzenresten entstehen. Und diesem Dorf sagt man in der traditionellen Mundart Turbe oder Turpe. Und wir reden ja vom Turpeloch. Es gibt besonders im Raum Zürich-Ostschweiz ganz viele Flurnamen wie Turpenland, Turpenmoos, Turpenloch oder Turpenried. Das sind alles Gebiete, was Moorlandschaft hat oder hat und wo früher der Dorf abgebaut worden ist. Getrocknete Dorf ist früher als Brennmaterial zum Heizen gebraucht worden.
Der Markus Gasser, wir haben es diese Stunde durchgehört, auf dem Weg vom Berner Oberland auf Zürich ist der Reto Scherer an unzähligen Gebieten durchgekommen, wo das Wassersumpf oder Moor hat oder hatte. Etwa erinnert nur noch die Flurnamen daran. Ebenfalls an einen Flurnamen in einem Feuchtgebiet erinnert sich der Familienname Arber oder von Arb. Da kommt aber auch noch ein Spezialist wie der Idiotikon-Redaktor Hans-Peter Schifferli drauf. Nach denen Namen gefragt haben, Susanna Eschlimann, Arber aus Aarburg und Martin von Arb aus Neuendorf im Kanton Solothurn. Was Arber und von Arb genau bedeutet, das erklärt Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur André Perler.
Hans-Peter, du hast dir die Erklärungen für Arber und von Arb zusammen vorgenommen. Ich nehme an, das sind zwei Formen vom gleichen Familiennamen.
Ja, nicht ganz. Wahrscheinlich haben sie zwar den gleichen sprachlichen Ursprung, aber Arber und von Arb sind ganz eindeutig zwei verschiedene Familiennamen. Wahrscheinlich seit ihrer Entstehung. Es unterscheidet sie doch mehr als nur die Schreibweise, wie das bei Meier mit EI oder mit EY der Fall wäre.
Wo setzt du denn an für die Deutung dieser Namen?
Beide Namen Arber und von Arb sind sogenannte Herkunftsnamen, die zum gleichen Ortsnamen, nämlich zu Arb, gebildet worden sind. Wenn man aber so eine Ortschaft Arb sucht, findet man zuerst einmal nichts Brauchbares. Es hat auch für mich ziemlich viel Grips und Sprachgefühl gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, dass der Ortsname Arb, ein alte und in der Zwischenzeit ganz verschwundene Mundartform von Aarau ist.
Aarau, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Wie ist der aus Aarau Arb entstanden?
Der Ortsname Aarau ist eine Zusammensetzung aus dem Flussnamen Aare und dem Wort Au oder mittelhochdeutsch Aue und das heisst Flussinsel. Schon im 14. Jahrhundert ist Aar-Aue sprechsprachlich verkürzt einsilbig geworden. Zu Arv oder noch einfacher zum Aussprechen zu Arb. Das beweisen verschiedene Inschriften aus der Frühzeit der Stadt. Und es geht auch nicht weit von Aarau noch einen Parallelfall beim Ortsnamen Leerau. Der wird bis heute in der Mundart als Leerb ausgesprochen. Es gibt Kilchleerb und Mosleerb. Zu dem Ortsnamen gibt es ebenfalls einen Familiennamen, nämlich Leerber, der ganz analog zu Arber gebildet worden ist.
Was weiss man denn über die frühen Arber und von Arb? Wo sind die Namen entstanden? Die
Geschichte von beiden Namen sind leider nicht gut erforscht. Immerhin findet man Arber schon seit dem 14. Jahrhundert in verschiedenen Urkunden aus dem heutigen Aargau, und zwar in den Schreibungen Arber, Arver und vereinzelt auch Arover. Heute ist nur noch die Schreibung Arber erhalten. Die etwa 350 Personen in der Schweiz, die Arber heissen, haben alle die alten Bürgerorte Gränichen, Mürikenwildegg und Oftrigen.
Und von Arb?
Von Arb ist ebenfalls seit mehreren Jahrhunderten nur in den beiden Solothurner Gemeinden Derendingen und Neuendorf alt verbürgt. Man weiss aber nichts Sicheres über ihre ursprüngliche Herkunft und auch nicht, ob der Name vielleicht wirklich schon dort könnte entstanden sein.
Und eine adlige Herkunft vom Namen von Arb kann schon ausschliessen, denke ich.
Ja, wie bei den meisten Schweizer Von-Namen ist Von ein reiner Herkunftsmarker und kein Adelsprädikat. Bei Arber ist der Herkunftsmarker dann die Silbe ER.
Der Hans-Peter Schifferle vom Schweizerdeutschen Wörterbuch war das. Und das war auch die letzte von diesen vielen Worterklärungen, die wir in dieser Schnabelwaldstunde gehört haben. Redaktion von dieser Stunde Markus Gasser und André Perler. Musikredaktion Kriegel Lindemann. Mikrofon Marietta Thomaschütt. Nächste Woche stellen wir Ihnen wieder etwas Literarisches vor, nämlich das neue Buch vom Berner Autor und Spoken Word Artist Gerhard Meister. Sein neues Buch heisst «Mal etwas ohne Bomben». Das sind Mundart-Miniaturen aus dem Alltag, die auf eine ganz besondere Art aus dem Ruder laufen. Etwa wenn ein Vater seine Tochter an der Kasse vom Supermarkt aufs Band legt. Aber dann findet die Kassiererin den Strichcode nicht bei dem Kind. Ja, nun nimmt sie halt ein anderes aus dem Gestell. Ist jetzt das ein Witz oder eine Horrorgeschichte? Sie hören das Gespräch mit dem Autor und mehrere von diesen Geschichten heute in einer Woche am Donnerstagabend. Das ist der Termin, der Donnerstagabend um 9 Uhr hier bei SRF 1, die Schnabelweide.
Sachen, die es gar nicht gibt. Es ist einmal so für sie an. Und wenn sie nicht, sie sind noch da. Dort sind Wunder ganz normal. Und ich werde seit immer auch selber einmal in so einen Zauber für eine Stunde. Und alles vergessen um mich um. Und obwohl ich schon älter bin, kann ich mich freuen wie in der Zeit. Und ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, träumt und mir auch vorgestellt habe, wie schön dass es doch wär. Selber mal ein König zu sein, ein Drachen und ein Bär. Kind sein ist zum Glück für mich auch heute noch gar nicht schwer, nicht schwer. Ich bin früher fein und zart, ein kleiner Zwerg mit ohne Bart. Nur ein klein, mit grossem Stolz, ohne Schwert aus Tannenholz. Im Gärtnerwäldli steht mein Schloss, am Zwerge steht mein schwarzer Ross. Und wir sind immer die Guten gsi, und haben die Bösen verjagt dabei. Der König hat aber gesagt, am halbi sechs sind's Nacht bereit. So habe ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, weiter gespielt und gemeint, dass jetzt nicht der König wär. Richtig König schaut auf die Uhr und brummelt wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge, jetzt eben manchmal schon noch schwer, schon noch schwer. Etwas, wo immer bleibt, sind die Geschichten, die es gar nicht gibt. Und man erzählt sie von Jahr zu Jahr, immer weiter, als wär sie wahr. Weil dort sind Wunder ganz normal. Und ich werde seit immer auch selber mal in so einen Zauber für eine Stunde. Und alles vergessen um mich um. Und obwohl ich schon älter bin, kann ich mich freuen wie in der Zeit. Und ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, träumt du mir auch vorgestellt hab, wie schön dass es doch wär. Selber mal ein König zu sein, ein Drachen und ein Bär. King sein ist zum Glück für mich auch heute noch gäng nicht schwer. Und ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, träumt du mir auch vorgestellt hab, wie schön dass es doch wär. Selber mal ein König zu sein, ein Drachen und ein Bär. King sein ist zum Glück für mich auch heute noch gäng nicht schwer.
Der Henne und Merli. Und zum Schluss von dieser Schnabelweide gibt es noch der Senior Pepe und Blöd im Kopf, bevor es dann 10 Nachrichten und nachher der Nachtclub mit dem Ralf Wicki gibt. Mariette Thomaschett, das bin ich. Allen zusammen, schöner Rest.
Du machst mich richtig blöd im Kopf mit deinen Schneckentänzen. Du mit deinen grossen Klappen, mit deinen Ohrenfängen. Ich wette, ich werde im Fernsehen, in deinem Lieblingsprogramm. Dann würde ich dir in die Stube schauen und du würdest auf mich aufmerksam. Es wird mir immer wieder anders, ich komm so gerne in dein Boot. Du machst mich richtig blöd im Kopf, ich werde richtig rot, wenn du kommst endlich mal zu mir heim. Komm doch in meinen Palast, wir könnten zusammen etwas basteln und hätten dann einen Hungerast. Und ich wäre dann so Saison mit Speck und Bohnenkraut. Du würdest mich verspeisen, du fängst mich super, super, super gut. Es wird mir immer wieder anders, ich komm so gerne mit ins Boot. Du machst mich richtig blöd im Kopf, ich werde richtig rot. Auf dem Markt, du wirst reich dabei. Ich wette, ich wäre ein Koffer an deiner Korbinwand. würdest mich überall anhängen mit ihrer Zauberhand. Es wird mir immer wieder anders. Ich nehme so gern mit ins Gott. Du machst mich richtig flach im Kopf. Ich werde richtig rot. Du machst mich richtig blöd im Kopf. Mit deinen Schneckentanz. Du mit deinen grossen Klappe. Mit deinen Ohrenpack. Es wird mir immer wieder anders. Ich nehme so gern mit ins Gott. Du machst mich richtig blöd im Kopf. Ich werde richtig rot. Das wird mir immer wieder anders. Ich nehme so gern mit ins Gott. Du machst mich richtig.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.